Vielen Dank. Ja, es ist spät genug und hoffentlich nicht zu spät. Vielen Dank für die Einladung. Gruppe Polar. Das kommt von was? Polarisation.
Genau.
Okay, jetzt bin ich dabei. Und ich bin auch sehr happy eigentlich, dass ich bei euch sein kann, weil es ist so, ich bin jetzt schon seit einigen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon unterwegs mit dem Thema und habe also nicht die Möglichkeit gehabt, dahin zu gehen, wo ich eigentlich zu Hause bin und wo ich hin möchte, eben bei der Linken. Und deshalb bin ich besonders froh, dass ich eben hier sein kann, bei euch sozusagen, und dass wir zusammen sprechen können über auch die Folgen dessen, was ich euch vortragen werde. Hier habe ich fünf braune Saaten mitgebracht, die zum ermäßigten Preis zu haben sind. Ich fange jetzt gleich an. Meine Informationen zu dieser braunen Saat kommen aus über 2000 unveröffentlichten Archivmaterialien, die durchgehend als streng geheim klassifiziert wurden. Im Wesentlichen stammen sie aus den Archiven des Beauftragten für die Unterlagen der ehemaligen Staatssicherheit, das ist der größte Block sozusagen, und aus dem Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde. Mit ihrer Besessenheit zur Geheimhaltung konnte die SED die DDR-spezifischen Ursachen der neonazistischen Gefahr verdrängen und bis zur Unkenntlichkeit minimieren. Diese Vertuschungen sind die wichtigsten Ursachen dafür, dass es zum Antisemitismus, Rassismus und Neonazismus in der DDR kein politisches oder historisches Bewusstsein in der Bevölkerung geben konnte. Insgesamt belege ich über 9000 Propaganda- und Gewaltstraftaten, die empirische Basis bilden. Die Anzahl der neonazistischen Vorfälle liegt bei etwa 7000. Es werden immer mehr, je länger man forscht, umso mehr wird es. Und über 700 Vorfälle betreffen den Rassismus. 900 Straftaten sind antisemitischer Natur, wovon etwa 145 Schändungen jüdischer Friedhöfe und Gräber betreffen. Diese Fakten wurden in der DDR selbst durch demoskopische Erhebungen bestätigt in einer repräsentativen sogenannten Operativstudie des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung vom Dezember 1988, kurz vor Ultimo. Wurden über 1900 Personen im Alter von 15 bis 30 Jahren zu ihren politisch-historischen Einstellungen befragt. Durch einen zu hohen Anteil von SED-Mitgliedern bei den Studenten, den Arbeitern und Angestellten war die Repräsentativität der Untersuchung nicht gewährleistet und die Ergebnisse daher eher positiv verzerrt. Hinzu kommt, dass seit 1990 keine Schüler mehr befragt wurden, weil ihre abweichenden Meinungsäußerungen im Widerspruch zu den geschilderten Einschätzungen des Ministeriums der Volksbildung, also Margot Honecker, standen. Es gab deutliche Anzeichen für deutschstümmelnde und nationalistische Überheblichkeiten und bei einem erheblichen Teil der Befragten wurden, Zitat, größere Erkenntnisdefizite in Bezug auf Wesen und Funktion des Faschismus und der Rolle Hitlers festgestellt. Zitat Ende. Pardon. Der Behauptung, die Deutschen wären, Zitat, schon immer die Größten in der Geschichte gewesen, Zitat Ende, stimmten insgesamt 11% der Befragten zu, Lehrlinge mit 15%. 2% der Jugendlichen bekannten sich zu den Skinheads und 4% waren Sympathisanten, das heißt, mehrere 10.000 DDR-Jugendliche orientierten sich mehr oder weniger an dieser Neonazi-Szene und 30% der Befragten bewerteten rechte Aktivitäten als gut. Die Ergebnisse der Wissenschaftler wurden nie Gegenstand einer öffentlichen Diskussion, denn sie wurden als geheime Verschlusssache ausschließlich den Mitgliedern des Politbüros der SED zugänglich gemacht. Die Arbeitsgruppe Skinhead der Kriminalpolizei bezifferte insgesamt das rechte Milieu auf mehr als 15.000 Personen. Ende des Jahres 1990 wurde eine Studie veröffentlicht, in der die Ergebnisse einer Befragung von Ausländern dargestellt wurden, die ehemals in der DDR lebten und arbeiteten. Die Frage, ob sie öfter bzw. manchmal von Deutschen täglich angegriffen oder geschlagen wurden, bejahten über 21%. Die Frage, ob sie öfter bzw. manchmal von Deutschen beleidigt oder beschimpft wurden, bejahten über 72%. Die Frage, ob sie öfter bzw. manchmal in Gaststätten nicht bedient wurden, bejahten knapp 20%. Und die Frage, ob sie öfter bzw. manchmal beim Einkaufen in Geschäften benachteiligt wurden, bejahten knapp 44%. Das ist jetzt mal die Einleitung. Jetzt komme ich zum Antisemitismus. Bei der Erforschung und Beschreibung des Antisemitismus in der DDR müssen zwei Prämissen berücksichtigt werden. Erstens ist es notwendig, den Begriff Antizionismus historisch so zu analysieren, um ihn von seiner Entstehungsgeschichte her bis zu seinem Gebrauch als Tarnung für Antisemitismus verstehen und bewerten zu können. Um zweitens das Ausmaß des Antisemitismus sowohl als gesellschaftliches als auch staatliches Phänomen reflektieren zu können, ist es unumgänglich, den Neonazismus wahrzunehmen. Also nur in der Verbindung von beiden wird eigentlich klar, welche Dimension das Ganze hat. Es gab vor 2 Jahren eine Konferenz der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und dann traten die einige Koryphäen der Antisemitismusforschung auf, unter anderem mein ehemaliger Doktorvater, es ist ja immer noch, also der Wolfgang Benz und andere, und die haben sich dann die Sache insofern schön geredet, als sie vom Neonazismus in der DDR keine Kenntnis hatten oder auch nicht haben wollten, je nachdem. Der Antisemitismus zeigt sich erstens sowohl in der Gesellschaft als auch durch und in Institutionen und zweitens in der Innen- und der Außenpolitik der Regierung der DDR. Diese historischen Tatsachen werden bis heute sowohl publizistisch als auch wissenschaftlich geleugnet, mit einer Ausnahme Jeffrey Hirth, ein Wissenschaftler in der USA, hat letztes Jahr ein Buch rausgebracht, The Undeclared War Against Israel. Und das ist also ein neues Werk, das die Thematik aufgreift. Aber es ist eben, wie gesagt, es ist ein jüdischer, US-amerikanischer Wissenschaftler, der das beschrieben hat. Und sonst ist in dieser Wüste kaum jemand zu sehen. Die sogenannte antisemitische Kampagne von 1952-53, in deren Folge einige hundert führende Funktionäre der jüdischen Selbstverwaltung mit ihren Familien in den Westen geflüchtet sind, wird in der Literatur als Antisemitismus in der DDR bewertet. Der institutionelle Antisemitismus wurde in der SED bzw. im Staatssekretariat für Kirchenfragen, im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und im Ministerium für Staatssicherheit verankert, was sowohl die Überwachung und Zersetzung der Führungen der wenigen jüdischen Gemeinden in der DDR beinhaltete, als auch die Steuerung und Entwicklung einer israelfeindlichen Politik über die Instrumentalisierung der arabischen Frontstaaten. Die antizionistische Innen- und Außenpolitik der SED war ein getarnter, spezifischer Antisemitismus, dessen historische Ursachen in der Sowjetunion angesiedelt sind. Das Kernstück dieser Ideologie ist die auf sogenannten antiimperialistischen Positionen aufgebaute Behauptung, Israel hätte sich durch das Bündnis mit dem US-amerikanischen Imperialismus in einen faschistischen bzw. rassistischen Staat verwandelt. Professor Albert Norden, Mitglied des Politbüros, er ist selber jüdischer Herkunft, das hat er sich gut gemacht, eben einen Mann wie ihn mit seiner Herkunft an diese Stelle zu bringen, ähnlich wie Mischa Wolf, der die Hauptabteilung, also die Auslandsspionage unter sich hatte. Das war auch ein Signal sozusagen, um darauf hinzuweisen, dass es Parteigenossen der SED gab mit jüdischer Herkunft, die sich aber voll und ganz in den Dienst der SED gestellt hatten. Also Albert Norden hat im Juni 67 den ihm untergebenen Werner Lamberts aufgefordert, dafür zu sorgen, dass in der Presse der DDR die israelischen Militäroperationen analog zum Überfall der Nazis auf die Sowjetunion dargestellt wurden. Lamberts, er war Leiter der ZK-Abteilung für Agitation, war zuständig für eine wöchentlich stattfindende sogenannte Argumentationssitzung mit den Chefredakteuren der Presse, bei der die ideologische Ausrichtung der Journalisten festgelegt wurde. Das neue Deutschland also titelte danach den Kämpfen in den palästinensischen Flüchtlingslagern in Beirut als militärische Einheiten christlicher Milizen hunderte Kinder, Frauen und Männer töteten, Zitat, Israel betreibt die Endlösung der Palästina-Frage. In der außenpolitischen Wochenzeitung Horizont wurden die Ereignisse in Beirut mit den Nazi-Massakern von Lidice und Oradour gleichgesetzt und es wurde behauptet, die Israelis führten einen, Zitat, von langer Hand vorbereiteten Holocaust durch. Die Zeitschrift Volksarmee verglich das Vorgehen der israelischen Armee mit den Massenmorden der Nazis wie folgt, Zitat, die Aggression Israels gegen das palästinensische und libanesische Volk ist mit den Verbrechen deutscher Faschisten im Zweiten Weltkrieg und des US-Imperialismus in Vietnam zu vergleichen. Die in diesen Vergleichen vorgenommene, stillschweigende Verharmlosung der Verbrechen der Nazis stellt den Versuch dar, die Deutschen und Deutschland von der psychischen Last der Nazi-Verbrechen zu entlasten. Diese Ideologie entfaltet ihre Suggestion in der Weise, dass sie die Israelis zu Tätern, ja zu faschistischen Verbrechern erklärt, die entweder genauso geworden sein sollen, wie es die Nationalsozialisten waren, oder noch schlimmer. Doch es blieb nicht bei der publizistischen Unterstützung der Feinde Israels, das wäre schon schlimm genug sozusagen, also diese Propaganda, denn wie schon 1956, als in der SED Überlegungen angestellt wurden, ob bewaffnete Freiwillige nach Ungarn geschickt werden sollten, um den Sozialismus zu schützen, so beschloss das SED-Politbüro am 7. Oktober 1969, die Vorbereitung eines Einsatzes von ostdeutschen Freiwilligenverbänden gegen Israel. Anlass dafür war ein Schreiben des Generalsekretärs der KPdSU, Leonid Brezhnev, an Erich Honecker, Erich Mielke, Heinz Hoffmann und Walter Ulbricht, wo er die Notwendigkeit der Aufstellung von Verbänden von Freiwilligen als Flieger, Panzerführer und Kampfgruppen zur Unterstützung arabischer Truppen im Krieg gegen Israel forderte. Wie wir wissen, kam es hier, wahrscheinlich aus außenpolitischen Erwägungen, nicht zum Äußersten. Die Vorstellung deutscher Soldaten im Kampf gegen Israel war dann doch nur eine Vorstellung und konnte auf gar keinen Fall realisiert werden. Bereits seit 1967 jedoch lieferte die DDR Waffen und militärisches Know-how an die Feinde Israels, wie zum Beispiel Ägypten und Syrien. Ende 1973 wurden an Syrien 12 Abfangjagdflugzeuge MiG-21, 62 mittlere Panzer vom Typ T-54, 300 Panzerbüchsen RPG-7, über 70.000 Granaten und 30.000 Panzerminen geliefert. 1980 bestellte Syrien Munition im Wert von 5 Millionen Dollar. Das heißt, es sollten 50 Millionen Schuss des Typs M43 für die MP-AKM bzw. AK-47 geliefert werden. Da das Kombinat volkseigene Betriebe mechanische Werkstätten in Königswartha im Bezirk Dresden so viel nicht liefern konnte, wurde auf die eigene Regierungsreserve zurückgegriffen. Zusätzlich wollte Syrien 100.000 Angriffshandgranaten und 100.000 Verteidigungshandgranaten. Dazu kamen Rüstungsgüter wie 30.000 Stahlhelme, 15.000 Ferngläser, mobile Werkstätten, Hubschrauberlandeplätze und nachrichtendienstliche Geräte. Die DDR lieferte auch Waffen und Munition an die PLO. Die Verbindungen der Führung der SED mit Yasser Arafat und weiteren Vertretern der PLO bestanden seit den 60er Jahren und wurden kontinuierlich ab den 70er Jahren ausgebaut. Es wurden Vereinbarungen getroffen, die unter anderem umfangreiche Waffenlieferungen zum Inhalt hatten. Auch verwundete Offiziere der PLO oder Soldaten der PLO wurden in der DDR medizinisch gepflegt oder auch an komplizierten Waffen ausgebildet. Die antizionistischen Kampagnen gegen Israel und die Juden sind Bestandteil eines vielschichtigen Kontinuums von Hasspropaganda, die über Jahrzehnte ununterbrochen abgelaufen sind. Der Grund für die Maskierung des Antisemitismus liegt auf der Hand, weil durch die Massenmorde der Nazis die unverhohlene Feindschaft gegen Juden für den allergrößten Teil der westlichen Öffentlichkeit zumindest unakzeptabel geworden ist, musste der Antizionismus an die Stelle von Antisemitismus gesetzt werden. Dieser Antisemitismus musste sich nach 1945 als seine eigene ideologische Antithese maskieren, als Kampf gegen Faschismus und Antisemitismus, wollte er je wieder politisch wirksam werden. Wir haben es also mit einem Paradoxon eines Antisemitismus zu tun, der beständig beteuert, er richte sich nicht gegen die Juden als solche. Ich komme jetzt zum Rassismus. Ich habe schon gesagt, 725 Vorfälle betreffen rassistische Propaganda und Gewaltstraftaten, die vorwiegend gegen Ausländer, Arbeiter, Studenten, Wissenschaftler, Diplomaten usw. gerichtet waren. Die Angriffe wurden in allermeisten Fällen von jungen Männern durchgeführt und fanden insgesamt in 400 Städten und Gemeinden der DDR statt. Eine Besonderheit waren gewalttätige Angriffe auf Wohnheime von Ausländern. So wurde im August 1975 in Erfurt das erste Wohnheim für Ausländer, dort lebten algerische Arbeiter, von einem deutschen Mob angegriffen. Zum Vergleich: In der BRD haben in diesem Zeitraum keine solchen Angriffe auf Wohnheime von Ausländern stattgefunden. Erst im Juni 1992 wurde in Mannheim-Schönau ein Wohnheim für Flüchtlinge von Rassisten angegriffen. Die Angreifer erhielten Unterstützung von mehreren hundert Deutschen, die sie durch Rufe und Parolen anfeuerten. Das Ende der Angriffe auf Wohnheime in der DDR fand am 26. August 1990 in Trebbin im Bezirk Potsdam statt, als etwa 30 Rassisten ein Wohnheim für Mosambikaner gewalttätig angriffen. Insofern muss auch die Aussage korrigiert werden, die Angriffe auf Wohnheime für Ausländer in Hoyerswerda 1991 und Rostock-Lichtenhagen 1992 wären die ersten Pogrome in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Eine zweite spezifische Form des Rassismus bildeten über 200 gewalttätige Pogrome und pogromartige Auseinandersetzungen, die in 110 Ländern und Gemeinden stattfanden, Städten und Gemeinden stattfanden, bei denen Ausländer aus über 30 Ländern verletzt und über 10 Personen zum Teil in Lynchjustiz getötet wurden. Bei der Erforschung und Beschreibung des Rassismus in der DDR müssen zwei Prämissen berücksichtigt werden. Erstens, um das Ausmaß und die Tiefe des Rassismus verstehen und bewerten zu können, muss er sowohl als gesellschaftliches als auch als staatliches Phänomen wahrgenommen werden. Zweitens ist es unumgänglich, Politik und Ideologie der Neonazis insgesamt und auch speziell ihre ausländerfeindliche Grundströmung wahrzunehmen. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Auch in der SED-Diktatur bildeten Neonazis sowohl die Speerspitze als auch den Motor für eine dynamisch sich entwickelnde rechte Bewegung, die sich gegen die Existenz der kommunistischen Herrschaft richtete. Das war das strategische Ziel der Neonazis in der DDR und darüber hinaus. Eine besondere Ausformung des Rassismus waren die Pogrome. Und dazu ist zu sagen, dass sie deshalb als solches bezeichnet werden, von mir, da es sich um gewalttätige Ausschreitungen zwischen Gruppen von Einheimischen gegen Gruppen von im Land befindlichen Ausländern handelt. Der Begriff Pogrom, wie ich ihn hier verwende, hat sich weiterentwickelt aus seiner ursprünglichen politisch-historischen Verwendung, vor allem im zaristischen Russland, als er ausschließlich für Ausschreitungen gegen Juden gebraucht wurde. In der geschichtswissenschaftlichen Fachsprache steht Pogrom jedoch mittlerweile für jede Art von kollektivem Angriff auf ethnische, nationale oder religiöse Minderheiten. In solche Angriffe waren auch Vertreter der staatlichen Sicherheitsorgane, der Volkspolizei und Offiziere des Ministeriums für Staatssicherheit konkret beteiligt. Die staatlichen Übergriffe geschahen nicht auf direkte Anordnung der Staatsführung, sondern entstanden auf der Grundlage eines latenten Rassismus, mehr oder weniger spontan, aus der jeweiligen Situation heraus. Die sogenannten öffentlichkeitswirksamen Pogrome, das ist dieser Begriff, den die Offiziere der Staatssicherheit immer wieder verwendet haben, wenn sie gerufen wurden, also sie wurden nur gerufen bei politischen Sachen, also vor allen Dingen, wenn es auch um Ausländer ging, das war politisch, das ist ja auch richtig so, aber war das die erste Frage, die gestellt wurde, war, hat es jemand gesehen oder gab es Fotografien oder sowas? Also war es öffentlichkeitswirksam? Und so gibt es zum Beispiel kaum Bilder oder so von diesen Auseinandersetzungen. Ja. Es bleibt eigentlich nur im Grunde genommen das Wort, das geschriebene und gesprochene Wort über diese Verhältnisse. Okay. Die öffentlichkeitswirksamen Pogrome wurden von denen vertuscht, deren Aufgabe es war, sie bestenfalls zu verhindern oder, wenn das nicht möglich war, zur Aufklärung der politischen Kriminalität in der Weise beizutragen, indem Verantwortliche identifiziert und einem Gerichtsverfahren zugeführt werden müssten. Das ist in vielen Fällen nicht passiert. Das erste Pogrom gegen ausländische Arbeiter und ein erster Angriff auf ein Wohnheim geschahen in Erfurt, das habe ich schon angedeutet, in der Zeit vom 10. bis 16. August 1975. Die Algerier waren da betroffen, die waren gerade für 2-3 Monate in die DDR gekommen. Das waren die ersten Vertragsarbeiter, die in die DDR gekommen waren. Und ihre Anwesenheit löste in Erfurt panische Reaktionen aus. Nachdem es zuerst zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen, Ungarn und Algeriern gekommen war, wurden etwa 25 Algerier von einem rassistischen Mob von etwa 300 Deutschen, sie waren mit Holzlatten und Stangen bewaffnet, durch Erfurt gejagt. Es wurde gerufen, schlagt die Algerier tot, gebt die Algerier raus, schlagt sie tot, hängt sie auf, schlagt die Bullen tot. Fensterscheiben der Betriebswache, der Hauptpost, wurden mit Steinen eingeschmissen. Dort waren die Algerier hineingeflüchtet in das Gebäude der Hauptpost. Am 13. August, also da waren die, liefen die Pogrome schon ein, zwei Tage, lösten die Sicherheitskräfte eine Gruppe von etwa 20 Personen auf, die das Wohnheim der Algerier angegriffen hatten. Insgesamt nahm die Volkspolizei 57 Personen vorläufig fest und es wurden 27 Ermittlungsverfahren und 9 Ordnungsstrafverfahren eingeleitet, aus denen dann 5 Vorbestrafte als sogenannte Rädelsführer bestimmt wurden. Erich Honecker, erster Sekretär des ZK der SED, wurde damals mitgeteilt, sofort mitgeteilt, dass sich Erfurter Bürger, Zitat, nationalistisch und diskriminierend gegenüber algerischen Arbeitern verhalten hatten. Anfang, also das war 75 im August, Anfang 89, 14 Jahre später, vielleicht hat er es vergessen, wurde Honecker von René Urbanier, war Vorsitzender der Kommunistischen Partei Luxemburg, auf die Ausländerfeindlichkeit in der BRD angesprochen, worauf Honecker antwortete, Zitat, der Fremdenhass liegt sehr stark in der deutschen Mentalität. Bei uns in der DDR ist das überwunden. Bei den Mai-Demonstrationen sieht man Menschen verschiedener Hautfarbe und Herkunft, die in Brüderlichkeit und Freundschaft zusammengehen. Ein weiteres Pogrom ereignete sich am 12. August 1979 in Merseburg im Bezirk Halle, bei dem in einer Atmosphäre der Lynchjustiz die beiden kubanischen Arbeiter Delvin Guerra und Raúl García von einem Mob getötet wurden. Die Partei und Staatsführung verhinderte aus Gründen der Staatsräson, also die brüderlichen, proletarischen Beziehungen zu Kuba, nicht nur das Ermittlungsverfahren der Volkspolizei, sondern auch jegliches Gerichtsverfahren. Die Staatsanwaltschaft Halle hat in diesem Jahr es abgelehnt, diesen Fall neu aufzunehmen, mit der Begründung, es gäbe keinen Hinweis auf Rassismus. Das ist gar nicht alleine die Frage, sondern ein Gerichtsverfahren hätte erstmal klären müssen, gab es denn Rassismus, weil die Staatspartei und Staatsführung natürlich bestrebt war, jeden Verdacht eines rassistisch motivierten Vorgehens natürlich musste beiseite geschoben werden. Und es ist unverständlich, dass die Staatsanwaltschaft Halle heute es ablehnt, darüber ein Gerichtsverfahren oder Ermittlungen überhaupt einzuleiten, da es ja noch gar kein Gerichtsverfahren gegeben hat und die den Tod der beiden Kubaner hätte aufklären können. Also das, ich arbeite auch mit einem Anwalt zusammen, Jarmus Lachin, der verteidigt in den NSU-Prozess die griechische Familie von dem getöteten Griechen. Und er und seine Anwaltskanzlei wollen wohl zum Europäischen Gerichtshof, um das dort zu klären. Es wird im November, wird der NDR wieder, der ARD wird wieder ein Film kommen, der sich mit dieser Thematik beschäftigt. Ein weiterer Lynchmord fand kurz vor Mitternacht am 19. September 87 in Staßfurt im Bezirk Magdeburg vor dem Jugendfreizeitzentrum statt. Bei verbalen Auseinandersetzungen äußerten sich Deutsche rassistisch gegenüber Mosambikanern, die sich darüber empörten. Es kam dann auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Mosambikanern. Dabei wurde der 18-jährige Lehrling Carlos Conceição zusammengeschlagen und getötet, indem er über ein Geländer der Bodebrücke 5 Meter tief in den Fluss geworfen wurde. Seine Hilferufe blieben ungehört. Auch umstehende Mitglieder der FDJ-Ordnungsgruppe des Jugendfreizeitzentrums ließen den Mord tatenlos geschehen. Der Leichnam von Carlos wurde am nächsten Tag gegen 11 Uhr von Tauchern der Feuerwehr aufgefunden. Bei den beiden in Merseburg dauerte es zuerst 2 Tage, da wurde der erste Leichnam gefunden und dann nochmal 2 Tage später dann der zweite. Dann haben sie auch Zeit gelassen. Und ich muss sagen, ich war streckenweise immer wieder mal davor es aufzuhören, weil ich irgendwie nicht weiterkam. Und dann aber kam ich dann durch einen Zufall einer Dissertation der Uni Oldenburg. Der Autor hat da einfach so en passant diesen Mord an Carlos erwähnt und nichts weiter. Ja. Und ich bin dann dem nachgegangen und habe dann einfach Motivation auch gefunden, weiter zu recherchieren, weiter zu forschen, weil ich meine, dass in diesen Auseinandersetzungen es für mich als Wissenschaftler auch darum geht, eben diesen den Opfern, dass man ihnen einen Namen gibt und dass man sie eben nicht unter den Teppich kehrt sozusagen. Also es war dann doch für eine Motivation für mich, um weiterzumachen. Der Kern dieses Verbrechens bei Carlos, also der Umschlag des massiven Rassismus in brutale, tödliche Gewalt, musste unter allen Umständen vertuscht werden, stand doch das Image der sogenannten antifaschistischen und antiimperialistischen DDR auf dem Spiel. Carlos Conceição war Internatsschüler der Schule der Freundschaft, in der seit September 1982 etwa 800 Kinder und Jugendliche, die meisten kamen aus Mosambik und eine kleinere Anzahl aus Namibia, wohnten und unterrichtet wurden. Das Ministerium für Staatssicherheit hatte 1987, also in diesem Jahr, in dem Carlos getötet wurde, festgestellt, dass sich in Straßfurt rassistische Äußerungen wie zum Beispiel schwarze Affen häuften und dass Selbstjustiz angedroht wurde. Als Strafmaßnahme, auch um der Bevölkerung hartes Durchgreifen zu verdeutlichen, beschlossen die Verantwortlichen, dass 12 mosambikanische Kinder bzw. Jugendliche wegen, Zitat, ihres extrem negativen Verhaltens, Zitat Ende, zwangsweise, also auch ohne Berufsausbildung, nach Mosambik zurückgeführt werden sollten. Diese Art der Rückführung, wir erleben das ja auch in der Gegenwart, die gesamte politische Elite singt das hohe Lied der Ausweisung der Frauen und Männer, die in diesem Land leben wollen. Und das hat auch in der DDR war das ein Disziplinierungsinstrument gegen die ausländischen Arbeiterinnen und Arbeiter, vor allen Dingen, weil die vom ersten Tag an, als sie hier waren, die Algerier begannen damit, gegen schlechte Arbeitsbedingungen und zu geringe Löhne gestreikt haben, republikweit. Und das musste die SED unter allen Umständen verhindern, dass das Feuer des proletarischen Kampfs für bessere Lebensbedingungen auf die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter überschwappen konnte. Das musste verhindert werden. Und so sind Hunderte und Tausende von ausländischen Frauen und Männern zwangsweise in ihre Heimat nach Kuba oder Vietnam oder Afrika zurückgeführt worden. Einen Tag nach der Tötung von Carlos am 20. September 1987 erklärte die Volkspolizei, dass 6 Deutsche vorläufig festgenommen worden waren, und aus dieser Gruppe wurde ein 21-Jähriger Vorbestrafter. Das ist eine Systematik. Also Leute also zuzuführen zu den Volkspolizeikreisämtern, dort wird geguckt natürlich, haben sie Vorstrafen. Die Vorstrafen haben, wurden natürlich sofort angenommen, weil man da natürlich eine Argumentation hatte, das sind Kriminelle. Und so konnte man also das... konnte man den Rassismus eben unter dem Rubrikum Kriminalität abbuchen, ohne es politisch bewerten zu müssen erstmal. Das war das Entscheidende dabei. Ja, und dieser wurde ein 21er Vorbestrafter als Alleintäter ausgesucht. Der wurde im Januar 88 zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Den Kindern und Jugendlichen der Schule der Freundschaft hatte man gesagt, also der wird bestimmt 10 Jahre kriegen, haben sie ihm gesagt, weil die waren natürlich wütend und zornig, dass man, sowieso wie man sie behandelt hat, aber auch, dass noch einer von ihnen getötet wurde. Der Täter fiel dann aber unter eine Amnestie und wurde nach 2 Jahren Haft 1990 wieder freigelassen. Das kennen wir auch, das ist ja heute immer noch so, dass also irgendwie das Gefühl da ist, also der Neonazismus wird gar nicht, der Rassismus wird gar nicht richtig ernst genommen. In Apolda, und das ist, damit schließe ich jetzt erstmal diese Beispiele, aber es hat mich, ich habe es vor 3 Monaten, glaube ich, habe ich es in Akten gefunden bei BSTU, und es hat mich dann so erwischt wieder, und deshalb wollte ich das auch noch euch mitteilen. In Apolda im Bezirk Erfurt drangen am 27. Januar 1990 5 Skinheads im Alter von 18 bis 20 Jahren in das Wohnheim für vietnamesische Arbeiter in der Buttstädter Straße 56 ein, in dem Bewohner das vietnamesische Neujahrsfest, das sogenannte Tet-Fest, feierten. Die Angreifer stellten im Bereich der Haupteingangstür ein Blechbehältnis auf, in dem sich 5 Liter einer giftigen Flüssigkeit befanden. Es handelte sich, vielleicht sind Chemiker unter uns, eine Mischung aus Formaldehyd und Kaliumpermanganat, die vorher entzündet worden war. Die giftigen Gase zogen in dem 8-geschossigen Wohnheim bis in die 2. Etage. 2 Vietnamesen mussten stationär im Kreiskrankenhaus behandelt werden. Die beiden Verletzten waren beim volkseigenen Betrieb Obertrikotagen beschäftigt. Also dieser Giftgasanschlag erinnert ja nochmal an die schlimmsten Zeiten in diesem Land. Und das ist irgendwie, das ist diese Wiederkehr, nicht? Dass diese Vorstellung wiederkehrt, nicht nur die Vorstellung kommt wieder, auch diese Prozesse, diese inhumanen, antihumanen Prozesse sind eben wieder da. Die gewalttätigen Angriffe auf Arbeiter aus Kuba, Algerien, Mosambik oder Vietnam wurden durch die Volkspolizei, die Geheimpolizei und die Justiz in einige wenige Paragraphen des Strafgesetzbuchs gezwängt und damit ihres brisanten politischen Kerns beraubt. Jetzt komme ich zum Neonazismus. Ab Ende der 1970er Jahre bildeten Skinheads in den Bezirken Berlin und Potsdam die Spitze der rechten Bewegung in der DDR. Eine Basis ihrer Kontakte war die Bewegung der neonazistischen Hooligans, wo auch viele Skinheads im Fußballanhang der Oberliga-Clubs verankert waren. Die rechten Jugendlichen wurden vom Ministerium für Staatssicherheit als negativ dekadent, beziehungsweise als Rowdies, man bemerke das englische Wort, oder asoziale bezeichnet. Den Begriff Rowdies haben sich von der Sowjetunion ausgeliehen. Da ist ein ähnlicher, der gleiche Paragraph, auch mit der englischen Schreibweise da, was natürlich suggeriert, es hat irgendwas mit dem Ausland zu tun. In Schulen, in der Armee, in Betrieben, in den Fußballstadien und auf Straßen und Plätzen äußerten sie sich neonazistisch und traten gewalttätig in Erscheinung. Am 12. August grölten Hooligans aus Halle vor dem Oberligaspiel Dynamo Dresden gegen den HFC Chemie, Zitat, Judensäue in Sachsenland, heute werdet ihr abgebrannt, Zitat Ende. Es gab auch antisemitische Gesänge, die sich gegen den BFC Dynamo richteten. Gib Gas, wenn der BFC durch die Gaskammer jagt, oder Zyklon B für BFC. Es wurde der Hitlergruß gezeigt, Heil Hitler gerufen und Parolen gegrölt, wie Deutschland den Deutschen. Für die Fußballsaison 86-87 und 87-88 registrierte die deutsche Volkspolizei jeweils rund 1000 Vorkommnisse mit Hooligans. Anfang September 89 griffen Hooligans auf dem Hauptbahnhof in Magdeburg eine Streife der Gruppe der sowjetischen Soldaten in Deutschland an und ein sowjetischer Offizier sah sich veranlasst, 2 Warnschüsse abzugeben. Anfang 89 gab es in den Bezirken der DDR insgesamt über 1.100 Skinheads und 1.100 neonazistische Heavy-Metal-Fans. Zum Vergleich, nach Schätzungen der Sicherheitsbehörden der BRD gab es dort offiziell rund 2.000 Skinheads, wobei nur jeder zweite ein Neonazi gewesen sein soll. Vergleicht man diese Angaben mit denen aus der DDR, so zeigen die Zahlen, dass es Ende der 80er Jahre in der DDR relativ gesehen 3 bis 4 Mal mehr Skinheads inklusive neonazistischer Heavy-Metal-Fans gegeben hat als in der BRD. Ein beredtes Beispiel für das Scheitern der SED gegenüber den Neonazis war das Eingeständnis von Armeegeneral Heinz Hoffmann, Minister für nationale Verteidigung und Oberbefehlshaber der Nationalen Volksarmee, der Anfang der 80er Jahre im Angesicht der vielen Neonazis in den bewaffneten Kräften resignierend feststellte, dass manche militärischen Vorgesetzten und auch Parteileitungen neonazistische Erscheinungen bagatellisierten, indem sie sie als dumme Jungenstreiche ansahen. Auch dort dasselbe Problem mit dem Nicht-Wahrnehmen-Wollen der Gefahren, die von Nazis und Neonazis ausgeht. Hoffmann befürchtete eine daraus entstehende Gefährdung für die DDR, wenn die neonazistischen Vorkommnisse in der NVA bekannt werden würden, gerade, Zitat, wo wir uns offensiv mit der Propagierung des Faschismus, insbesondere in der BRD, auseinandersetzten, Zitat Ende. 1986 verharmloste Mielke die neonazistischen Aktivitäten als Ausdruck von Wichtigtuerei und erklärte das MFS, ostdeutsche Neonazis würden lediglich unkritisch Tendenzen aus dem feindlichen Westen wiedergeben, also der Westen hatte Schuld. Im August 1989 behauptete die staatliche Nachrichtenagentur ADN, Informationen zum Neonazismus in der DDR seien purer Unsinn. Und das vor dem Hintergrund, dass 1989 in der DDR insgesamt etwa 300 Strafverfahren wegen Neonazismus stattgefunden hatten. Eine kriminalsoziologische Untersuchung der Humboldt-Universität Berlin, sie wurde erst nach der Wende publiziert, die durften das nicht publizieren müssen, kam 1988 zu dem Ergebnis, dass etwa 10% der Jugendlichen zwischen 14 und 26 Jahren in der DDR neofaschistische Ansichten vertraten. Insgesamt bildeten 5000 Neonazis unter der Reichsflagge Schwarz-Weiß-Rot den militanten, ideologisch verfestigten Kern einer rechtsradikalen Bewegung, um die herum es etwa 10.000 Sympathisanten gab. Nach dem Fall der Mauer verschmolzen ostdeutsche Neonazis mit ihren Gesinnungskameraden aus dem Westen mit der NPD zu einer politischen Kraft. Die Folgen gehen bis in die Gegenwart, also vielleicht kommen wir dann nachher noch dazu. Ja. Die Aktivitäten von Neonazis bei den Montagsdemonstrationen, und das war auch ganz jetzt dieses Jahr noch, Ende letzten Jahres eigentlich noch eine Hauptaufgabe, die ich mir gestellt hatte, um zu belegen, dass bei den Montagsdemonstrationen Neonazis aktiv beteiligt waren und maßgebend beteiligt waren. Und in der gesamten Literatur, nirgendwo lässt sich irgendetwas finden darüber. Das fand ich merkwürdig. Und dann kam ich zu dem Ergebnis, dass, das ist jetzt in Berlin gerade wieder begangen worden, das Gedenken an den Skinhead-Angriff, Neonazi-Angriff auf das Punk-Konzert Element of Crime und so in der Zionskirche, 87 im Oktober. Ein Monat nach dem Tod an Carlos Concesiao. Und immer noch wird nicht dem Tod, das finde ich immer noch, das müsste eben beides sein. Es müsste, das richtig das ist, dass der Angriff auf, das, auf die Besucher des Punkkonzerts in der Zionskirche, dass man dem gedenkt. Aber es muss doch auch möglich sein, dass man den 4 Wochen vorher getöteten Carlos Concesiao mit einbindet in die Argumentation. Und bei diesem Angriff ist Folgendes passiert. Es ist ja in Berlin passiert und praktisch vor der Haustüre des Politbüros. Plötzlich hat das Politbüro also das Gefühl gehabt, also da stimmt irgendwas nicht. Ja, und hat verlangt in einem Beschluss, dass die Sicherheitsorgane massiv gegen die Skinheads vorgehen. Das haben die Skinheads mitbekommen, weil sie ja, sind zwar total beschränkt, aber nicht ganz. Also sie haben schon noch gemerkt, dass eben, dass sich da was verändert, dass sie nicht mehr in die Jugendclubs reinkamen, weil man ihre Haare sah oder nicht ihre, oder die Stiefel und so weiter. Ja. Dann haben sie sich, und zwar republikweit weitgehend, die Haare wachsen lassen, haben diese Attribute, die sie als Kinder jetzt deutlich gemacht haben, weggelassen und kamen so wieder in die Jugendclubs rein und waren so Teile der Bewegung ab September 89, die sich gegen die Herrschaft der SED richtete. Und ich komme da noch bei, kann das auch belegen, an den, sie waren natürlich aufgrund der fast schon jahrzehntelangen Erfahrung, die sie hatten im gewalttätigen Kampf gegen die Sicherheitsorgane, waren sie natürlich den anderen überlegen, was als dann zu massenhaften Auseinandersetzungen kam. Und diese Erfahrung haben sie mit eingebracht. Die Aktivitäten von Neonazis bei Montagsdemonstrationen stellen ein wichtiges Kapitel dar, was in der Fachliteratur beinahe vollständig ausgeblendet wird. Das habe ich ja gerade gesagt, was sie sich getan haben. Und ab August 1989 waren Skinheads nur noch durch entsprechende Sprechchöre, faschistische Symbole oder durch ihre Bereitschaft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zu erkennen. Am 13. August 1989 grölten in Wittenberg im Bezirk Halle mehrere Neonazis über 2 Stunden faschistische Lieder und Texte, wie zum Beispiel Deutsch National Rechtsradikal, wir wollen keine Ausländerschweine, Deutschland ist deutsch, wenn das der Führer will, schlag die Neger tot und so weiter. Ich lese es nicht alles vor. Das Ministerium für Staatssicherheit extrahierte aus dieser Gruppe 3 Arbeiter, gegen die wurde dann ein operativer Vorgang angelegt. Man wollte also genau erforschen, also wo kommen die her und was hat der Großvater in der NSDAP und so weiter. Also die haben sich erstmal Zeit gelassen. Und jetzt komme ich zum 4. Oktober 89 hier in Dresden. Weil am 4. Oktober, nicht nur am 4. Oktober, sondern an folgenden Tagen auch, ist nach meinem Wissen, es haben die gewalttätigen Auseinandersetzungen um den Hauptbahnhof den Ausschlag gegeben dafür, dass die Menschen verstanden haben, dass die SED am Ende war. Ich versuche das so langsam wie möglich, also jetzt darzustellen, weil es ist wirklich ein wichtiger Moment. Am 4. Oktober 1989 versammelten sich vor dem Hauptbahnhof in Dresden tausende Demonstranten, Neonazis, sie waren Teil dieser protestierenden Menge, griffen bei der Schlacht um den Hauptbahnhof Volkspolizei mit Flaschen und Pflastersteinen an, zerstörten mit Brandbomben einen Funkstreifenwagen der VOP, der Volkspolizei. Es wurde laut geschrien, Freiheit, Freiheit, Deutschland, Deutschland, und die deutsche Nationalhymne wurde gesungen. Etwa 1000 Demonstranten wurden von der Polizei, Volkspolizei verhaftet. Am 6. Oktober protestierten in Dresden etwa 5000 Menschen, die von der VOP angegriffen wurden, worauf einige Demonstranten mit Steinen und Flaschen antworteten. Unter anderem wurde gebrüllt, schlagt die Kommunisten Schweine und hängt sie auf. Demonstranten hatten sich mit Eisenstangen und Eisenkugeln bewaffnet. Es wurden Luftdruckpistolen benutzt, sowie Reizgassprays und Schlagringe mitgeführt und es wurden Schutzhelme getragen. Um die Volkspolizei zu verstärken, wurden Soldaten der Nationalen Volksarmee zum Einsatz gebracht. Insgesamt wurden an diesem Tag 367 Personen vorläufig festgenommen und in den Festgenommenen befanden sich 6 Kadetten. Bei der Demonstration am 7. Oktober, einen Tag später, wurde die Nazi-Parole Dresdner Wache gekrönt und am gleichen Tag wurden in Blauen im Bezirk Karl-Marx-Stadt der Hitlergruß gezeigt. Als die Züge mit den Geflüchteten aus der Prager Botschaft in Blauen durch den Bahnhof fuhren, sangen Frauen und Männer aus der DDR Deutschland, Deutschland über alles. Auch an diesem Tag krönten in Köthen im Bezirk Halle 2 Arbeiter, setzt die roten Schweine ab, schlagt die Roten tot. Am 31. Oktober demonstrierten in Wolfen bei Bitterfeld im Bezirk Halle Tausende für ein Ende der Herrschaft der SED. Dabei wurden Transparente mitgeführt, auf denen unter anderem gefordert wurde, Deutschland den Deutschen, Schwarze raus aus der DDR. Auch in Halle und in Rathenow ähnliche Vorfälle. Im Bezirk Frankfurt oder gab es eine neonazistische Gruppe mit etwa 50 bis 60 Mitgliedern, die sich wiederholt an Montagsdemonstrationen beteiligten in Berlin und Leipzig. Sie trugen schwarze Lederbekleidung, waren mit Metallketten behängt und traten so gewaltdemonstrierend mit neofaschistischen nationalistischen Äußerungen öffentlich in Erscheinung. Am Montag, den 11. Dezember 1989, kam es in Halle zu einer Demonstration, bei der Skinheads laut grölend die Wiedervereinigung Deutschlands forderten. Demonstranten, die andere Meinungen äußerten, wurden gewalttätig angegriffen. Am 28. Dezember 1989 veröffentlichte die Tageszeitung Junge Welt dieses Foto. Ich erkläre es dazu. Auf dem Foto sind Nähe und können es auch rumgeben. Veröffentlicht die Tageszeitung ein Foto, auf dem Neonazis bei einer Montagsdemonstration in Leipzig eine schwarz-rot-goldene Fahne ausbreiten, auf der geschrieben stand: Deutschland, mein Vaterland. Auf dieser Fahne waren die Umrisse von Deutschland in den Grenzen von 1937 zu erkennen. In Leipzig nahmen am 22. Januar 1990 zwei Neonazis mit einem schwarz-rot-goldenen Banner an der Montagsdemonstration teil, auf dem Deutschland eigentlich Vaterland stand. Einer der beiden zeigte den neofaschistischen Kühnengruß. Es hat eine junge Fotografin hat das dankenswerterweise gemacht. Es sind meines Erachtens die beiden Fotos, die einzigen Fotos, die der Existenz bildlich von Neonazis sozusagen öffentlich gemacht haben. Ja. Nach dem Fall der Mauer. Ja, zu den Ursachen. Da komme ich auch schon mal zum Ende. Die SED verlangte von der Bevölkerung, dass Nation, Volk, Heimat und Vaterland geliebt, geachtet und verteidigt wurden und die Feinde im Westen, die Bundesrepublik, Israel oder die USA, sollten gehasst und bekämpft werden. An den skandierten Parolen der Teilnehmer an den Demonstrationen der Wendezeit lässt sich ablesen, wie nachhaltig die nationalistische Politik der SED gewirkt hat. Gerade dort wurde der SED von Demonstranten zuerst trotzig, wir sind das Volk, und dann etwas später, wir sind ein Volk, zugerufen. Da war die SED mit ihrer eigenen völkischen Variante konfrontiert, auf die sie keine adäquate Antwort fand. Anders als die SED und das Ministerium für Staatssicherheit behaupteten, handelte es sich beim Neonazismus nicht ein Problem der klassischen Kriminalität, sondern um ein politisches und ein philosophisches Problem, das mit kriminellen Randerscheinungen verkoppelt war und ist. Für die SED waren die drei wichtigsten Methoden der Bekämpfung der negativ-dekadenten Jugendlichen erstens die Verharmlosung durch Entpolitisierung und Kriminalisierung, hauptsächlich der Rädelsführer, sowie zweitens bei Ausländern, habe ich schon angedeutet, die massenhafte Rückführung ins Heimatland, was zu bedeuten hat, dass Opfer zu Tätern umfunktioniert wurden. Drittens wurden unisono dem Westen bzw. Westmedien die Schuld für Neonazismus in der DDR zugesprochen. Doch die Ursachen lassen sich nicht allein aus Politik, Ideologie oder durch Einwirkungen aus dem Westen erklären. Denn ohne innere Ursachen hätten neofaschistische Parolen keinen Nährboden finden können. Zu diesen inneren Ursachen gehören der autoritäre bzw. vormundschaftliche Absolutheitsanspruch der Ideologie des autoritären Marxismus-Leninismus, umfassende politische Repression auch gegen Demokraten und Sozialisten, antidemokratisches Denken und letztlich die anhaltende Krise der ostdeutschen Ökonomie. Für den Soziologen und Sozialphilosophen Theodor Adorno brauchen der Faschismus und der marxistisch-leninistische Kommunismus denselben autoritätsgebundenen Charakter zur Durchsetzung und Stabilisierung ihrer Macht. Für die Verarbeitung des Nazismus und seiner Folgen in der DDR gilt auch, dass der Faschismus nachlebt, dass die viel zitierte Aufarbeitung nicht oder nur unvollkommen gelungen ist. Nach 1945 ist das deutsche ideologische Syndrom aus Nationalismus und Rassismus bzw. Antisemitismus nicht verschwunden und seine unveränderten Achsen wurden von Adorno so aufgezeigt. Nicht nur Antisemitismus, sondern auch Nationalismus und Rassismus durften öffentlich nicht stattfinden, wucherten aber weiter, sowohl auf der gesellschaftlichen Ebene der Alltagskultur wie auch in institutioneller Form. Seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten haben offiziell mehrere Hunderttausend, das sind glaube ich mittlerweile 400.000, rechte Propaganda- und Gewaltstraftaten stattgefunden und nur ein Bruchteil der Täter hat jemals einen Gerichtssaal von innen gesehen. Nach meinen Recherchen gab es in diesem Zeitraum über 250 Tote und Tausende Verletzte. Der Anteil der Täter stammt überproportional im Verhältnis 3:1, mittlerweile ist das Verhältnis weiter angestiegen, gemessen an der Zahl der Einwohner aus den neuen Bundesländern. Zugleich liegt dort der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung etwa bei 2%, damit weit unter dem Bundesdurchschnitt von rund 9%. Gegenwärtig erleben wir eine rechte Massenbewegung gegen Ausländer pauschal und besonders gegen Moslems. Im Jahr 2015 gab es über 1000 gewalttätige Angriffe auf Ausländer und über 279 gewalttätige Angriffe auf ihre Wohnunterkünfte. 2015 vervierfachten sich im Vergleich zum Vorjahr die Brandanschläge, die Körperverletzungen verdoppelten sich. Im Jahr 2015 wurden nahezu 2000 Waffen durch Hausdurchsuchungen in der rechten Szene beschlagnahmt, was gegenüber dem Vorjahr eine Verdoppelung bedeutet. Außerdem wurden 500 Spreng- und Brandvorrichtungen entdeckt. Von den Sicherheitsorganen wird etwa die Hälfte der rechtsradikalen Bewegung, also 10.000 Personen, als gewaltbereit angesehen. 2016 stiegen die Gewaltdelikte deutlich und häufiger wurden dabei Schusswaffen eingesetzt. Bei einer Razzia in der Pfalz im Umfeld der neonazistischen Gruppe Old School Society wurden über 150 Kilogramm Sprengstoffe gefunden. Mittlerweile gibt es die ultranationalistischen Bewegungen gegen die Anwesenheit von Ausländern, wie zum Beispiel die Gruppe Pegida und die Gruppe Hooligans gegen Salafisten, der es 2014 in Köln und Hannover gelang, mehrere tausend rechte Hooligans und Neonazis auf die Straße zu mobilisieren. Dazu kommt die NPD, die kommen die Reichsbürger, die völkisch identitäre Bewegung und die freien Kameradschaften, all die bilden das breite Spektrum, das dynamisch sich entwickelte Spektrum der neonazistischen Gefahr in diesem Land. Quasi als parlamentarischer Arm dieser rechten Bewegung entwickelte sich die rassistische bzw. rechtsextreme AfD, der es nach ihren ersten Wahlerfolgen in ostdeutschen Landtagswahlen gelang, sich auch in westdeutschen Ländern zweistellig zu etablieren. Die Bundestagswahlen haben ergeben, dass damit zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg eine rechtsextreme Partei in Fraktionsstärke im Bundestag ist. Wehren wir uns gemeinsam gegen diese gefährlichen Zustände. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.